Nach der Schule fährt Joel mit dem Rad zum Gemeindehaus. Er fährt 5-mal um das Haus herum und versucht, eine Lösung für sein Problem zu finden. Joel steigt ab und betrachtet das Gemeindehaus. In den Schaukästen hängen Kinoplakate. Im Augenblick läuft ein Liebesfilm mit Vivien Leigh und Clark Gable. Joel stellt sich vor, Vivien Leigh hätte keine Nase und Clark Gable hätte genauso blonde Haare wie der Käsemann. Dann hätte der Film von Gertrud handeln können. Im Schaukasten daneben steht, dass Kringströms Orchester Samstagabend spielen wird. In dem Augenblick hat Joel die Idee. Kringström musste ihm helfen, sich ins Gemeindehaus einzuschleichen. Joel wusste, dass Kringström im selben Haus wohnte wie der Windhund Eva Lisa. Sie hatte erzählt, dass Kringström dauernd Schallplatten hörte, wenn er nicht gerade selber mit seinem Orchester unterwegs war. Er ließ seine Schallplatten so laut spielen, dass sich die Leute im Haus beklagten. Da hatte er sich ein Zimmer in ein Zimmer gebaut, so dass kein Laut durch die Wände dringen konnte. Kringström spielte Klarinette und Saxophon, aber wenn jemand im Orchester krank war, konnte er einspringen und jedes Instrument spielen. Plötzlich wusste Joel, was er machen würde. Er strampelte den Hügel hinauf, auf dem Kringström wohnt. Da er nicht wollte, dass der Windhund ihn entdeckte und Fragen stellte, betrat er das Haus auf der Rückseite durch die Hintertür, so schnell er konnte. Kringström wohnte im Erdgeschoss. Joel klingelte. Aber vielleicht saß Kringström in seinem schalldichten Raum und hörte Schallplatten. Wenn keine Laute herausdrangen, drangen vielleicht auch keine Laute hinein. Da ging die Tür auf und Kringström stand da, im Morgenrock und in Pantoffeln, obwohl es schon später Nachmittag war. »Guten Tag«, sagte Joel, »ich wollte mit Herrn Kringström sprechen.« Kringström schob seine Brille herunter, die oben auf seiner Stirn saß, und sah ihn an.
»Ich kauf nichts«, sagte er.
»Ich verkaufe nichts«, antwortete Joel. »Ich möchte gern Saxophon spielen lernen.«
»Wirklich?«, sagte Kringström. »Saxophon? Nicht Gitarre wie alle anderen?«
»Nein«, sagte Joel, »ich möchte gern Saxophon spielen.«
»Ist das denn möglich?«, sagte Kringström. »Na komm rein und lass dich ansehen.«
Er trat zur Seite und ließ Joel hinein. Joel wusste, dass Kringström allein lebte. Er war viele Male verheiratet gewesen und hatte sich wieder scheiden lassen. Ihn umgab das Gerücht, er sei verrückt nach Mädchen, obwohl er schon über 50 war und fast eine Glatze hatte. Joel betrat die Wohnung und dachte, er sei in ein Musikgeschäft geraten. Überall lagen Schallplatten herum. In der Mehrzahl waren es alte Schellackplatten in braunen Tüten. Aber es gab auch Langspielplatten und kleine Singles. Die Wände waren mit Regalen bedeckt. Wo sich keine Schallplatten drängten, lagen Instrumentenfutterale. Joel folgte Kringström durch die Wohnung. Da war das Zimmer im Zimmer. Mittendrin, wie ein Fahrkartenschalter, ohne Fenster. Nur eine Tür. Kringström schob einen Stapel Schallplatten auf einem Stuhl beiseite und sagte, Joel solle sich setzen. Joel sagte, wie er hieß. Er versuchte, so höflich wie möglich zu sein.
»Saxophon«, sagte Kringström und kratzte sich an der Nase. »Warum willst du nicht Gitarre spielen lernen wie alle anderen?«
»Ich finde, das Saxophon klingt am schönsten«, sagte Joel. »Fast wie eine Orgel.« Kringström nickte.
»Und du willst, dass ich es dir beibringe?«, fragte er.
»Ja«, sagte Joel. Kringström seufzte.
»Ich hab doch keine Zeit«, sagte er. »Aber in diesem Kaff bin ich wahrscheinlich der Einzige, der Saxophon spielen kann.«
»Wir brauchen ja nicht sofort anzufangen«, sagte Joel.
»Ich hab noch gar nicht genug Geld, um mir ein Saxophon zu kaufen.«
Kringström breitete die Arme aus.
»Ein Saxophon kannst du von mir leihen«, sagte er. »Aber ich weiß nicht, ob ich es dir beibringen kann, obwohl ich es selbst spiele.«
Er beugte sich über das goldschimmernde Saxophon, das auf dem Fußboden lag, und reichte es Joel.
»Lass mal rein«, sagte er. »Versuch, ob du es zum Klingen bringen kannst.«
Joel nahm das Mundstück in den Mund und blies. Es zischte nur. Er versuchte es wieder, blies, was er konnte. Nun piepste es ein bisschen, als ob jemand einer Katze auf den Schwanz getreten hätte. Kringström schüttelte den Kopf.
»Gib mir mal«, sagte er,
und er spielte. Er blies, dass es im Zimmer dröhnte. Die Fensterscheiben bebten, die Töne hüpften auf und ab, als ob sie auf Treppen herumrasten. Mitten in der Melodie klopfte jemand gegen die Wand. Kringström hörte sofort auf.
»Die verstehen nichts von meiner Musik«, sagte er düster.
»Wir könnten bei mir zu Hause üben«, sagte Joel. »Unter uns wohnt eine Frau, die ist fast taub.«
»Ich werde drüber nachdenken«, sagte Kringström. »Wir legen uns nicht sofort fest.«
Jetzt war es soweit. Jetzt musste Joel die wichtigste Frage stellen. »Darf ich hinter euch sitzen und zuhören?«, fragte er. »Wenn das Orchester spielt?«
»Klar darfst du das«, sagte Kringström. »Aber wir spielen erst Samstag.«
»Im Gemeindehaus«, sagte Joel. »Darf ich hinten sitzen und zuhören?« Kringström lächelte.
»Wenn du uns hilfst, die Instrumente reinzutragen«, sagte er.
»Wann soll ich da sein?«, fragte Joel. Er spürte, wie sein Gesicht heiß wurde. Der Plan war geglückt.
»Komm um 7:30 zum Hintereingang«, sagte Kringström. »Aber jetzt musst du gehen, ich muss wieder ins Paradies.«
»Paradies?« Erst als Kringström auf den kleinen, schalldichten Raum zeigte, begriff Joel.
»Das ist mein Paradies«, sagte Kringström. »Dort gibt es nur die Musik und mich.«
Joel fuhr nach Hause. Geronimo Gustafsson hatte den ersten Schritt zum großen Plan ausgeführt. Samstag würde er das Fort einnehmen. Er dachte an Kringström und sein Paradies. Er stellte sich vor, wie er selbst die Plakate im Schaukasten vom Gemeindehaus anklebte.
»Joel Gustafssons Orchester spielt zum Tanz auf!«
Jetzt trägt er nicht mehr seine schäbige Jacke. Jetzt trägt er etwas Silberglänzendes, weiße Schuhe. Er gibt stampfend den Einsatz. Auf der großen Basstrommel steht in kunstvoll verschnörkelten Buchstaben J.G.O. Joel Gustafssons Orchester. Den ganzen Abend denkt er daran, was Samstag passieren wird. Er geht zu Papa Samuel, der die Zeitung liest und dem Meeresrauschen aus dem Radio lauscht. »Kannst du tanzen?«, fragt er. Samuel lässt die Zeitung fallen.
»Natürlich kann ich tanzen«, sagt er erstaunt. »Das kann doch jeder.«
»Ich nicht«, sagte Joel.
»Das lernst du in ein paar Jahren«, sagte Samuel. »Kann Eva Lisa es dir nicht beibringen?«
»Du tanzt nie«, sagte Joel.
»Soll ich hier in der Küche tanzen?«, fragte Samuel lachend.
Die nächste Frage hüpfte Joel aus dem Mund, ohne dass er vorher darüber nachgedacht hatte. »Mama Jenny«, sagte er, »hast du mit ihr getanzt? Habt ihr getanzt?«
»Das haben wir wohl«, antwortete Samuel.
Joel sieht, wie ein Schatten von Trauer über sein Gesicht gleitet. Er bereut die Frage. Wo ist sie hergekommen? Sie ist aus seinem Mund geschossen, als ob sie irgendwo auf der Lauer gelegen und darauf gewartet hätte, dass er den Mund öffnet. Die Traurigkeit verfliegt. Samuel ist wieder wie immer.
»Vielleicht sollte man es tun«, sagte er. »Vielleicht sollte ich Sarah überreden, mit mir tanzen zu gehen. Es heißt, Kringströms Orchester soll ganz gut sein.«
Joel wird starr. Warum lernt er nie, nicht so viel zu reden? Wenn Samuel sich nun einmal in den Kopf setzt, Samstag mit Sarah ins Gemeindehaus zu gehen? »Kringströms Orchester ist schlecht«, sagt er.
»Hast du es mal gehört?«, fragt Samuel verwundert.
»Das sagen alle«, fährt Joel fort. »Es soll Schwedens schlechtestes Orchester sein.«
»Ich hab das Gegenteil gehört«, sagt Samuel. »Vielleicht sollte ich hingehen, um rauszukriegen, wer recht hat.«
»Das wird dir aber leid tun«, beharrt Joel.
Samuel legt die Zeitung weg und sieht ihn forschend an.
»Erstaunlich, was du alles über Kringströms Orchester weißt«, sagt er. »Ist es nicht noch ein bisschen zu früh für dich, ans Tanzen gehen zu denken?«
Dann zerstrubbelt er Joel die Haare und liest wieder die Zeitung. Joel geht in sein Zimmer und atmet auf. »Das war nah dran«, denkt er, »nah dran, dass Samuel allen Ernstes mit Sarah ins Gemeindehaus gehen wollte.« Jetzt kann er aufatmen. Nichts steht mehr im Weg.
Aber Joel Gustafsson täuscht sich.
denn als es Samstag ist und sie über ihrer Frühstücksgrütze sitzen, legt Samuel plötzlich den Löffel beiseite und guckt Joel an.
»Du hast mich auf eine gute Idee gebracht«, sagt er.
Joel versteht nicht, was er meint. Er hat doch keine Idee gehabt.
»Sarah und ich gucken heute Abend mal im Gemeindehaus vorbei«,
fährt Samuel fort. Joel denkt, er hört nicht recht. Was soll er jetzt machen? Soll er denn niemals seine gute Tat zu Ende führen dürfen? Muss er das Mirakel sein ganzes Leben lang wie eine Last schleppen? Als er mit Essen fertig ist, geht er in sein Zimmer. Samuel summt beim Abwaschen vor sich hin. Wie soll er dieses Problem lösen? Geronimo Gustafsson, was um alles in der Welt wirst du dir jetzt einfallen lassen?